Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz und herzlich willkommen dem Regierungssprecher Steffen Nebestreit und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Wir fangen an mit einer Ankündigung des Auswärtigen Amtes. Bitte schön.
Ja, guten Morgen. Außenministerin Baerbock reist morgen nach London, um eine...
Mikro.
Das Mikro ist doch nicht an. So, ich dachte, ich hatte gerade eins angemacht, aber das war das von dem Herrn rechts neben mir.
Genau. Außenministerin Baerbock reist morgen nach London, um an einer Konferenz zur Lage in Sudan teilzunehmen. Am 15. April jährt sich der Kriegsausbruch in Sudan zum zweiten Mal. Deutschland richtet die Konferenz gemeinsam mit Großbritannien, Frankreich, der EU und der Afrikanischen Union aus. Wir bringen in London die Vertreterinnen und Vertreter von 17 Ländern und 5 multilateralen Organisationen zusammen. Allein diese Dimension zeigt, wie komplex dieser Konflikt ist und wie wichtig ist, mit den wichtigsten Akteuren hier daran zu arbeiten, Fortschritte zu erzielen. Wie dringend das ist, haben die schockierenden Berichte von Angriffen auf das Flüchtlingslager El-Fascha kürzlich erst gezeigt. Für die Konferenz konzentrieren wir uns auf zwei Bereiche. Erstens wollen wir die humanitäre Lage und den Schutz der Menschen verbessern. Dazu gehört, dass unsere humanitären Partner endlich besseren Zugang zu den Notleidenden erhalten. Die Konfliktparteien stehen in der Verantwortung, dies sicherzustellen, anstatt die Zugänge weiter zu behindern. Auch die Finanzierung der humanitären Hilfe für Sudan wollen wir auf solide Füße stellen. Zweitens wollen wir den Weg zu einem tragfähigen politischen Prozess ebnen, damit dieser schreckliche Konflikt endlich zu einem Ende kommt. Dazu müssen wir die internationalen Friedensbemühungen besser koordinieren. Sudan braucht dringend eine Rückkehr zum zivilen Transitionsprozess und wir unterstützen die EU darin, diesen Prozess voranzubringen. Neben Vertreterinnen und Vertretern der EU und der Afrikanischen Union nehmen auch Vertreterinnen und Vertreter der UN, der Arabischen Liga und der Organisation IGAD teil.
Vielen Dank dafür. Herr Riegert hat dazu eine Frage, dann Herr Rinke.
In welchem Umfang wird die Bundesregierung die humanitäre Hilfe für Sudan erhöhen, nachdem sie ja für den laufenden Haushalt halbiert wurde und die Amerikaner nicht mehr mitmachen? Was ist da zu erwarten?
Es ist klar, dass die humanitären Bedarfe in Sudan enorm sind. Deswegen hat Deutschland 2024 325 Millionen Euro bereitgestellt, um die Menschen, die unter diesem Krieg leiden, zu unterstützen. Der Krieg endet nicht im Haushaltsjahr. Deswegen müssen wir natürlich auch darüber sprechen, wer welchen Betrag leisten kann, damit unsere humanitären Partner weiter in der Lage sind, lebensrettende Hilfe zu leisten. Sudan bleibt 2025 humanitäre Priorität für Deutschland. Unsere Unterstützung geht weiter, auch unter den Vorgaben der vorläufigen Haushaltsführung. Wir analysieren da fortlaufend die Bedarfe und richten unsere Unterstützung danach aus.
Kurze Nachfrage, können Sie da ein bisschen konkreter werden? Was ist denn Ihre Zielmarke? Wie viel Geld wollen Sie für den Sudan aufwenden?
Da kann ich jetzt noch keine konkrete Summe ankündigen. Wie gesagt, wir schauen weiter auf Sudan, aber wir befinden uns in der vorläufigen Haushaltsführung.
Will das BMZ vielleicht ergänzen? Oder?
Ich glaube, wir befinden uns ja tatsächlich in den letzten Wochen dieser Regierung. Und die künftige Regierung wird dann die Haushaltsaufstellung für 2025 übernehmen müssen und dann auch mit ihren Prioritäten abgleichen. Insofern glaube ich, ist alles, was wir jetzt tun, ist verfahrenstechnisch sinnvoll, aber ich glaube nicht, dass wir hier Zielmarken, auch wenn ich Ihr Interesse verstehe, Zielmarken nennen können, die dann erfüllt werden müssen. Das muss man dann der künftigen Bundesregierung überlassen.
Ja, ich kann leider auch keine Zielmarke ergänzen. Ich kann sagen, dass wir im vergangenen Jahr das Land mit 80 Millionen Euro regierungsfern unterstützt haben, aber jetzt für das kommende Jahr kann ich auch keine Zielmarke nennen.
Herr Rinke.
Danke. Frau Tittel, geht in eine ähnliche Richtung. Können Sie mal sagen, den Charakter dieser Konferenz? Ist das mittlerweile so eine Art Pledging-Konferenz geworden, wo überhaupt finanzielle Zusagen erwartet werden von den Organisatoren? Und wer ist nicht eingeladen? Also zum Beispiel die Bürgerkriegsparteien. Sitzen die jetzt mit am Tisch oder nicht?
Die Konfliktparteien sind nach wie vor nicht bereit, sich an einen Tisch zu setzen und über einen Waffenstillstand zu verhandeln. In London werden die wichtigsten Staaten und Organisationen vertreten sein, die Einfluss auf die Konfliktparteien haben. Und wir wollen die internationalen Vermittlungsbemühungen stärker koordinieren, mit einer Stimme sprechen und so den Druck auf die Konfliktparteien erhöhen, ernsthaften Verhandlungen dann auch zuzustimmen. Und Der Krieg im Sudan passiert nicht im luftleeren Raum. Es gibt ganz viele Akteure mit unterschiedlichen Positionen. Und solange die beiden Konfliktparteien denken, sie können diesen Krieg militärisch für sich entscheiden, wird sich die Situation kaum verbessern. Genau, zum humanitären Teil. Eine Sekunde. Das müsste ich Ihnen nachliefern.
Wollen Sie das nachliefern? Also ob das eine Pledging-Konferenz ist, weil das ist ja für die Erwartungshaltung an die Konferenz wichtig.
Mach ich. Vielleicht. Also vor allem schließt das Treffen an ein Gesprächsformat in Paris vom letzten April an und in New York. Also ich denke, das Pledging steht eben nicht im Vordergrund, sondern mehr die, wie gesagt, die Koordinierung. Aber ich kann dazu gerne was nachliefern.
Gibt es zu dem Thema noch weitere Fragen?
Ich könnte hier ergänzen, es ist keine Pledging-Konferenz.
Wunderbar, Dankeschön. Gibt es dazu noch weitere Fragen? Herr Jessen?
In einem etwas erweiterten Sinne, geht um EU-Hilfen für die Palästinenserbehörde. Können wir das hier aufnehmen?
Wir kommen ja gleich nochmal zum Thema Gaza, okay. Dann würde ich sagen, passt es da auch ganz gut. Und ich würde jetzt dann, wenn es dazu keine weiteren Fragen gibt, weitermachen mit dem Thema Ukraine Taurus, was mir hier von einigen Kollegen genannt worden ist. Wer möchte denn beginnen? Herr Brösler.
Eine Frage an den Regierungssprecher. Der voraussichtliche Bundeskanzler hat ja in Aussicht gestellt, in Absprache mit den Partnern der Ukraine Marschflugkörper vom Typ Taurus zur Verfügung gestellt und das damit begründet, die Ukraine müsse vor die Lage kommen, unter anderem um möglicherweise die Verbindung zwischen der Krim und dem Festland zu zerstören. Hat der geschäftsführende Bundeskanzler vor dem Hintergrund der verschärften Lage in der Ukraine Verständnis für diese Ankündigung oder überwiegen bei ihm immer noch die Sorgen, die ja dazu geführt haben, dass er eine solche Lieferung abgelehnt hat bisher?
Der Bundeskanzler hat seine Haltung zu diesem Thema sehr hinlänglich dargelegt und da gibt es auch keine Veränderung seiner Position zu dieser Frage.
Darf ich vielleicht als Zusatz einfach die Frage ans Auswärtige Amt weitergeben, da ja die Bundesaußenministerin da, glaube ich, eine andere Position hat und so eine Lieferung befürwortet. Freut sie sich darüber, dass eine künftige Bundesregierung dann die jetzt seit 2 Jahren nicht getroffene Entscheidung voraussichtlich treffen wird?
Also ich habe da auch nichts hinzuzufügen.
Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
Gibt es weitere Fragen dazu? Bitte schön.
Genau, eine Frage technischer Natur an das Verteidigungsministerium. Können Sie denn sagen, wie lange es ungefähr dauert, ab der Entscheidung Taurus zu liefern, bis die dann tatsächlich in der Ukraine ankommen könnten? Und zweitens, wie sähe denn die notwendige Unterstützung aus, die Deutschland leisten müsste, damit die Ukraine dieses Waffensystem einsetzen kann?
Also wir haben ja tatsächlich in der Vergangenheit hier die grundsätzliche Position wiedergegeben und wiedergespiegelt. Und auch mir steht es jetzt von dieser Stelle nicht zu, über die Aussagen hier weiter die zu kommentieren oder darauf einzugehen. Tatsächlich kann ich Ihnen jetzt auch nicht sagen, wie lange das dauern würde. Ich will nicht darüber spekulieren, inwiefern es da ganz allgemeine Positionen gibt. Das müsste ich prüfen lassen. Und wenn wir da was nachzureichen haben, machen wir das gerne, wenn wir das in ganz allgemeiner Natur beantworten können.
Gibt es weitere Fragen, Herr Rinke?
Ja, auch ans Verteidigungsministerium. Können Sie bitte sagen, ob die Bombardierung der Landverbindung zur Krim auch aus Sicht des Verteidigungsministeriums eigentlich ein richtiges und lohnendes Ziel ist?
Auch das möchte ich von dieser Stelle nicht kommentieren, sondern mich zurückziehen auf die Aussagen, die wir hier in dieser Diskussion auch im Vorfeld schon gemacht haben und möchte sie jetzt nicht durch die Äußerungen und etwaige weitere oder andere Entscheidungen der neuen Regierung von dieser Stelle schon spekulieren oder irgendwie unser Gefühl oder unsere Bewertung dazu abgeben.
Aber das bezog sich jetzt gar nicht auf die neue Regierung, sondern auf Aussagen auch der ukrainischen Regierung, ob das lohnende Ziele sind.
Herr Rinke, vielleicht kann ich das ergänzen, dass wir ja von dieser Stelle niemals einzelne Entscheidungen auch der ukrainischen Militärführung kommentiert haben, was angegriffen werden kann oder was nicht angegriffen werden kann. Und da würden wir es auch in diesem Fall so handhaben. Insofern ist das für diese Bundesregierung gilt das. Und ich gehe davon aus, dass das auch die künftige Bundesregierung so handhaben wird.
Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sieht mir nicht. Entschuldigung. Ukraine ist damit auch abgehandelt, ja, weil das als Thema, also das gehört ja zusammen, aber trotzdem wollte ich nur noch mal sicherstellen. Dann würde ich zwischendurch nur mal einen kurzen Zuruf machen, pfleglich mit den Mikrofonen umzugehen. Die sind sehr empfindlich und wenn man die sozusagen so runterdrückt, dann sind sie auch bald hinüber und sie kosten uns viel Geld. Das wäre ganz reizend. Ich kann auch Preise aufrufen, aber so. Jetzt habe ich das Thema Afghanistan. Wer hatte sich da gemeldet? Auch Herr Rink, bitte.
Ja, das ist eine Frage, die sich ans Auswärtige Amt erstmal richtet. Es gibt ja Berichte und ans Innenministerium eigentlich auch. Es gibt Berichte, dass es noch 3 Flüge aus Afghanistan geben soll mit Menschen, die nach Deutschland gebracht werden. Scharfe Kritik der Union. Herr Lindemann hat sich heute Morgen geäußert, kritisch, hat gesagt, dass die Personen, die in den Flugzeugen sein sollen, auch nicht sicher, teilweise nicht sicherheitsüberprüft seien. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob Sie erstmal bestätigen diese 3 Flüge, die noch stattfinden sollen, und zweitens erklären können, ob diese Personen sicherheitsüberprüft sind oder nicht.
Also ich kann gerne anfangen. Zunächst, und doch, das wissen Sie, die öfters hierher kommen, wir kündigen grundsätzlich keine Flüge an. Deshalb möchte ich mich dazu nicht äußern. Auch Kommentare oder Aussagen aus dem politischen Raum kommentieren wir von dieser Stelle nicht. Zu Ihrer Frage nach der Sicherheit kann ich gerne die allgemeine Einordnung geben, was wir auch schon mehrfach hier vorgetragen haben. Die Erklärung einer Aufnahme besonders gefährdeter Personen aus Afghanistan und die Einreise dieser Personen setzt immer voraus, dass die strengen Aufnahme- und Sicherheitskriterien erfüllt werden. Sicherheit hat dabei oberste Priorität. Alle Personen werden vor der Einreise strikt überprüft. Dazu finden unter anderem detaillierte Sicherheitsbefragungen statt. Außerdem werden alle den Sicherheitsbehörden zu Personen vorliegenden Erkenntnisse überprüft. Die Überprüfungen dienen dazu, Personen von einer Aufnahme und Einreise nach Deutschland auszuschließen, bei denen Sicherheitsbedenken bestehen oder sonstige Ausschlussgründe vorliegen. Wenn hierfür Anhaltspunkte bestehen, dann ist eine Aufnahme und Einreise nach Deutschland ausgeschlossen.
Das Auswärtige Amt?
Da nichts hinzuzufügen.
Ich würde es trotzdem nochmal mit Zahlen versuchen, denn ich habe jetzt Verschiedenes gelesen. Ich habe gesehen, 2.800 haben noch eine Aufnahmezusage. Dann habe ich 2.600 gelesen. Also können Sie uns mal aufklären, wie viele Menschen konkret im Ausland noch darauf warten, nach Deutschland eingeflogen zu werden? Das ans Auswärtige Amt?
Also insgesamt in allen Aufnahmeverfahren befinden sich ca. 2.600 Personen mit einer Aufnahmezusage in den verschiedenen Phasen des Ausreiseverfahrens.
Mhm. Zusatz dazu, diese Aufnahmezusage, können Sie sagen, wie lange die schon besteht und werden darüber hinaus jetzt noch weitere Zusagen gemacht, weil das Programm soll ja jetzt eigentlich eingestellt werden mit der neuen Regierung?
Also bereits erteilte Aufnahmezusagen im Bundesaufnahmeprogramm für Afghanistan sind verbindlich. Das ist bei allen Personen, denen ein Aufnahmebescheid erteilt wurde und bei denen weiter ein Ausreisewunsch besteht, das Ausreiseverfahren zu ermöglichen. Weitere Zusagen werden aktuell nicht ausgesprochen. Und darüber, wie es dann mit dem Aufnahmeprogramm Afghanistan weitergeht, muss dann die künftige Bundesregierung entscheiden.
Okay. Also wenn ich es im Kopf überschlage, 2.600 warten noch mit 3 Fliegern. Mal gucken, wie viele es dann werden, weil das wird eng, würde ich sagen. Aber wir lassen uns dann dabei überraschen. Insgesamt hat sich denn jetzt die Frequenz verändert? Also wird da jetzt nochmal mehr Tempo gemacht, weil man nicht mehr lange im Amt ist? Um die Menschen jetzt noch nach Deutschland zu holen? Also hat sich die Frequenz erhöht oder ist das nur ein Gefühl, dass man jetzt mehr davon liest?
Also dazu habe ich keinen Kommentar.
Also gibt es offensichtlich keine. Dann habe ich Herrn Jessen dazu.
Ja, zur Situation Afghanistan. Es mehren sich jetzt die Stimmen von sogenannten Afghanistan-Experten, die sagen, es gäbe keinen einzigen Beleg dafür, dass ehemalige Ortskräfte von den Taliban existenziell lebensbedroht werden und dass angebliche Briefe, die dies belegen sollen, tatsächlich Fälschungen seien, die dann den deutschen Behörden vorgelegt werden, um Einreisegenehmigungen zu erwirken. Ist das in irgendeiner Weise Kenntnisstand der Bundesregierung oder ist das eine Form von Propaganda, die Ihren Erkenntnissen widerspricht?
Also die Menschenrechtssituation in Afghanistan hat sich seit der Machtübernahme der des de facto Regimes der Taliban deutlich verschlechtert und das geht auch immer weiter bergab. Die systematische Diskriminierung und Unterdrückung hat Afghanistan zu einem der weltweit gefährlichsten Orte für Frauen und Mädchen werden lassen und Kritikerinnen und Kritiker der Taliban sind starker Repression ausgesetzt und deswegen vielleicht auch nochmal den Hinweis, dass es sich ja beim BAP nicht um die Ortskräfte handelt, sondern dass es hier um Personen geht, die selber in Afghanistan Verfolgung ausgesetzt waren, die sich dort für Menschenrechte eingesetzt haben, die dort als Journalistin gearbeitet haben.
Ja, es geht bei denen, die Aufenthaltsgenehmigung für Deutschland erhalten, geht es, wenn ich das richtig sehe, dann eben doch auch von der Historie her auch um Ortskräfte. Mich interessiert, hat die Bundesregierung Kenntnis darüber, gehen Sie davon aus, dass die Menschen, die eine Aufnahmezusage für Deutschland erhalten haben, tatsächlich nachweisbar existenziell bedroht sind durch die Taliban?
Also es gibt in der Tat verschiedene Stränge. Das eine sind die Ortskräfte, das andere ist das Bundesausreiseprogramm Afghanistan, nur um das zu trennen. Und wie gesagt, also die Bedrohungslage ist da sehr reell und wird auch individuell geprüft. Und wir fühlen uns den Menschen, die für uns gearbeitet haben, da verpflichtet.
Herr Peters.
Es hat vor ungefähr 2 Wochen Berichte gegeben, dass die Bundespolizei nach der Einreise nochmal Sicherheitsbedenken geltend gemacht hat. Ich wollte mal nachhören, ob diese Fälle inzwischen überprüft worden sind, wie das zustande kommen kann, weil eigentlich ist ja vorgesehen, dass schon in Pakistan diese Überprüfung stattfindet.
Dazu habe ich mich hier auch schon geäußert. Genau, und ich weiß für Sie unbefriedigenderweise ans Bundespolizeipräsidium verwiesen. Hier fällt davon aus, dass diese Fälle sich nochmal angeschaut werden. Grundsätzlich ist es so, dass sowohl vor der Abreise vor Ort diese Überprüfungen, wie ich sie eben geschildert habe, stattfinden. Und selbstverständlich kontrollieren Bundespolizisten Personen, die hier einreisen. Und Polizisten sind dem Legalitätsprinzip verpflichtet. Das heißt, wenn sie dann Unregelmäßigkeiten feststellen, bei der Einreise, bei der Kontrolle der Papiere bei der Einreise, dann dürfen diese Personen gegebenenfalls nicht einreisen. Das ist also ein mehrstufiges Verfahren.
Okay, dann geht's da weiter. Bitte.
Was heißt eigentlich Kontrolle vor Ort? Wie schaut das aus? Wenn ich richtig informiert bin, haben wir doch zurzeit gar keine Botschaft in Kabul, die das machen könnte.
Also ich kann nur das wiederholen, was ich gerade eben schon ausgeführt habe, dass kann ich gerne machen. Es finden vor Ort unter anderem detaillierte Sicherheitsbefragungen statt. Es werden Papiere überprüft und es werden Erkenntnisse, die den Sicherheitsbehörden in Deutschland vorliegen.
Aber wer macht das denn?
Das Ganze findet in Pakistan statt, nicht in Afghanistan. Das ist der Ort, an dem auch noch eine konsularische Vertretung stattfindet und auch diese Themen behandelt werden. In Afghanistan selber gibt es kein Personal und keine Überprüfung dazu.
Das heißt, die Personen reisen selbstständig nach Pakistan aus.
Herr Rinke dazu.
Ja, nochmal eine Nachfrage, um es richtig zu verstehen, was die Verbindlichkeit angeht. Frau Tittel, Sie hatten gesagt, es sind verbindliche Entscheidungen, falls ein Aufnahmebescheid erteilt wurde. Ich würde ganz gerne wissen, was das rechtlich heißt. Also dann ist es gar keine politische Abwägungsentscheidung, ob wir diese Menschen auch aufnehmen, sondern die haben einen Rechtsanspruch darauf. Ist das richtig? Und was passiert, wenn der nicht eingehalten wird? Was ich Frau Tittel.
Also wie gesagt, bereits erteilte Aufnahmezusagen im Bundesaufnahmeprogramm für Afghanistan sind verbindlich und deshalb ist allen Personen, die einen Aufnahmebescheid, denen ein Aufnahmebescheid erteilt wurde, das Ausreiseverfahren zu ermöglichen.
Den stünde dann der Verwaltungsweg offen für den Fall, dass eine solche verbindliche Zusage nicht eingehalten wird.
Von Pakistan aus.
Weitere Fragen dazu, Herr Jung? Jetzt klappt's.
Ja, nur eine Lernfrage. Was droht denn den Menschen, die es nach Deutschland geschafft haben, wenn jetzt die neue Regierung an die Macht kommt und die ja zumindest eine Partei so tut, als ob das alles Terroristen sind, die wir da aufnehmen? Können die wieder zurückgebracht werden, wieder abgeschoben werden? Kann ihnen der Aufenthaltstitel sofort entzogen werden oder ist das rechtlich erstmal bindend?
Also nach meinem Verständnis ist es rechtlich bindend, dass wir diese Personen hier aufnehmen. Wie das dann in der Folge genau aussieht zu Ihren Fragen, das müsste ich gegebenenfalls nachreichen.
Danke.
Gibt es zu dem Komplex weitere Fragen? Das sieht mir nicht so aus. Dann hat Herr Fechner das Wort. Land und Ausland.
Ja, Nico Fechner, DTS, eine Frage zur Wahl in Ecuador. Erstmal allgemein gefragt, wie bewertet die Bundesregierung den Wahlausgang?
Zunächst einmal begrüßen wir den friedlichen Verlauf des Wahlausgangs, des Wahlgangs, also sowohl die EU als auch die OAS, das ist die Organisation amerikanischer Staaten, sind mit Wahlbeobachtern vor Ort. Bisher wurden dabei keine nennenswerten Unregelmäßigkeiten festgestellt und jetzt gilt es erstmal, die Auszählung sämtlicher Wahlzettel und das endgültige Wahlergebnis durch die ecuadorianische Wahlbehörde abzuwarten.
Also muss man dann auch noch so lange abwarten, weil die unterlegene Kandidatin, ja, González, ja das Wahlergebnis nicht anerkennt. Und da müsste man also auf die internationalen Beobachter noch warten, bis alles fertig ist.
Also wie gesagt, das endgültige Wahlergebnis steht noch gar nicht fest. Das muss dann erstmal ausgesprochen werden und dann gibt es auch vor den zuständigen ecuadorianischen Behörden die Möglichkeit, das anzufechten.
Also das ist kein internationaler Zusammenhang, sondern das passiert innerhalb Ecuadors. Und auch die dortigen Behörden müssen das amtliche Endergebnis zunächst bestätigen. Und wenn es dann vorliegt, dann werden wir uns dazu einlassen, aber vorher nicht.
Herr Jung auch noch dazu.
Sind deutsche Wahlbeobachter vor Ort oder OECD-Beobachter? Und wie bewerten Sie die amerikanischen Berichte, dass Amerikaner sich in dieser Wahl eingemischt haben, um den amtierenden Präsidenten zu helfen?
Also es sind Wahlbeobachter der EU als eben auch der Organisation der amerikanischen Staaten vor Ort. Ob das jetzt auch deutsche Staatsangehörige in der EU-Mission sind, das kann ich Ihnen jetzt aus dem Stand nicht sagen.
Und meine zweite Frage?
Dazu liegen mir keine Informationen vor.
Ja, Sie werden ja aber auch die Zeitungen lesen und die Nachrichten, wenn es da um Einmischungen in Wahlen souveräner Staaten geht.
Wie gesagt, dazu habe ich hier nichts.
Gibt es weitere Fragen zu Ecuador? Das sieht mir nicht so aus. Dann geht's weiter mit Gaza. Herr Jessen hatte schon einen Angriff. Angriff. So, da hat sich Freud eingemischt.
Ganz bestimmt nicht.
Einen Anlauf gemacht, so.
Ganz bestimmt keinen Angriff. Die Frage ist, die EU-Kommission möchte, glaube ich, 1,6 Milliarden Euro zur Unterstützung der Palästinenserbehörde in Ramallah zur Verfügung stellen, verbindet das aber mit der Aufforderung nach Reformen der Organisation der Behörde. Was verbirgt sich oder was konkret bedeutet Reformen aus Sicht der Bundesregierung, die an diese finanzielle Unterstützung zu knüpfen sind?
Herr Jessen, Sie haben ja zu Recht darauf hingewiesen, dass das eine Forderung und ein Vorgang innerhalb der Europäischen Union ist. Und dann würde ich auch bitten, dass Sie die Europäische Union dann um die Stellungnahme dazu bitten, welche Reformen Sie an dieser Stelle denn mit dieser Zusage verbindet.
Das ist schon klar. Die Antwort überrascht auch nicht. Andererseits ist Deutschland nun wirklich einer der wichtigen Akteure, auch finanziell, auch bei EU-Finanzierungen. Und in der Vergangenheit hat auch die Bundesregierung immer wieder Forderungen zur Reform der Palästinenserbehörde formuliert. Deswegen kann ich mir gar nicht vorstellen, dass sie in diesem Kontext keine eigene Position haben. Und die wüsste ich gern.
Wie Sie zu Recht gesagt haben, hatten wir in der Vergangenheit immer wieder auch auf Reformen innerhalb der palästinensischen Autonomiebehörde gedrungen und bei dieser Forderung bleibt es.
Herr Jung dazu.
Ich würde nach Gaza gehen wollen. Frau Titel.
Sind wir ja gerade. Also so
nee, das
fast
war, jedenfalls. Das war die Westbank. Ja, ja. Das andere besetzte Gebiet.
Ja, ja. Kenn mich da aus.
Schön. Es geht um den Angriff auf ein Krankenhaus in Nordgaza, Frau Titel. Da würde mich erstmal die Aussage von Frau Baerbock interessieren. Sie hat ja lediglich kritisiert, dass die Israelis den Menschen im Krankenhaus nur 20 Minuten Zeit zur Evakuierung gegeben haben. Aber sie hat den Angriff als solches auf ein Krankenhaus nicht kritisiert. Demnach würde ich gerne wissen, wie viel Evakuierungszeit dann die Bundesregierung erwartet, wenn ein Krankenhaus bombardiert wird?
Die Außenministerin hat sich zu dem Angriff auf das christliche Al-Ahli-Krankenhaus in Gazastadt ja gestern geäußert, wie Sie schon sagen, und auf eine besondere Schutzverpflichtung für zivile Orte hingewiesen. Die Außenministerin hat darauf hingewiesen, dass es einen festen Waffenstillstand für Gaza braucht. Die Geiseln müssen freikommen und die humanitäre Hilfe nach Gaza gelangen. Wir appellieren an alle Parteien, insbesondere an Israel, auf Verhandlungen über eine Waffenruhe und Geiselfreilassung zu setzen, anstatt weiter den Weg einer militärischen Eskalation zu beschreiten. Und das im Interesse der Geiseln und der Menschen in Gaza.
Danke, dass Sie nochmal vorgelesen haben. Hat nicht meine Frage beantwortet. Was ist die Schutzverpflichtung, wenn Sie lediglich die 20 Minuten Evakuierungszeit kritisiert? Wie viel Evakuierungszeit soll gegeben werden, wenn ein Krankenhaus bombardiert wird?
Ich glaube, es gibt da keine... keine also
20 Minuten ist zu wenig, ja? 20 Minuten ist zu wenig, aber wie viel ist
vielleicht okay? Lassen Sie Frau Tittel erstmal antworten, dann können Sie
auch Sie will ja nicht fragen. Antworten.
Ich war gerade dabei. Also es gibt da keine allgemeingültige Antwort. Ein Angriff muss militärisch notwendig und verhältnismäßig sein. Die Zeit für die Evakuierung muss so bemessen sein, dass der gebotene Schutz für Zivilisten gewährleistet ist. Das heißt, dass Patienten in Sicherheit gebracht werden können und die durchgehende medizinische Versorgung gewährleistet bleibt. Das heißt, es sind dann natürlich die Regeln des humanitären Völkerrechts einschlägig.
So. Sie wollten noch mal nachfragen, Herr Jung?
Dann würde ich bitte um Nachreichung bitten. Wenn Sie die 20 Minuten kritisiert, dann muss es ja in Ihrer Vorstellung eine angemessene Evakuierungszeit geben. Und Sie meinten gerade militärisch notwendige Ziele. Die IDF hat in keiner Weise Beweise oder Hinweise oder Indizien gegeben, dass das ein notwendiges Ziel war. Warum wird das nicht kritisiert von Ihnen?
Wie gesagt, die Ministerin hat darauf hingewiesen, dass Zivilisten zu schützen sind und das auch in dem Kontext eines Krankenhauses. Und ich habe Ihnen gerade erklärt, dass es da keine sozusagen allgemeingültige Antwort gibt, die ich Ihnen hier in Minuten präsentieren kann, sondern dass es wichtig ist, dass die Zeit für die Evakuierung so bemessen ist, dass die Zivilisten, die sich in diesem Krankenhaus befinden, evakuiert werden können.
Jetzt geht es dort weiter zu dem Thema. Bitte schön.
Ich hab Sie gesehen, Frau Tittel, ist ein Angriff gegen ein ziviles Krankenhaus nicht per se ein Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht?
Also zu den grundlegenden Regeln des humanitären Völkerrechts gehört es in der Tat, dass militärische Operationen sich stets gegen militärische Ziele richten müssen. Zivile Infrastruktur und Zivilpersonen dürfen nicht gezielt angegriffen werden. Krankenhäuser sind im Grundsatz zivile Infrastruktur, aber sie können im Einzelfall zu legitimen Zielen werden, wenn sie militärisch genutzt werden. Wie gesagt, wir auch verfolgen genau wie Sie die Berichterstattung zu diesem Vorfall und wir können von dieser Stelle hier jetzt nicht bewerten, was genau dort vor Ort vorgefallen ist. Wichtig ist, dass die Zivilisten in Gaza geschützt werden. Darauf hat die Ministerin hingewiesen und genau.
Herr Rinke, das war dazu.
Neues Thema?
Nee, nicht neues Thema. Ach so, dass die Meldung galt nur neuen Thema.
Das hat sich erledigt.
Okay. Entschuldigung, Sie haben noch eine Nachfrage. Ja, bitte.
Nun hat die Außenministerin ja sich auf ihrem privaten Account geäußert. Ist das jetzt eigentlich die Haltung der Privatperson Annalena Baerbock oder ist das die Haltung der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock? Oder gibt es da keinen Unterschied?
Das ist nicht ihr privater Account, das ist der Account der Außenministerin Annalena Baerbock.
Ach so, okay.
Dann habe ich Herrn Jessen noch gesehen. Herrn Fechner auch zu diesem Thema. Dann machen wir erstmal da weiter, dann kommt jeder mal dran.
Ja, vielleicht eine generelle Frage zu dem Thema. Und zwar ist die oder war die Bundesregierung von der Ankündigung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron überrascht, Palästina als Staat anerkennen zu wollen?
Ich glaube, das hatten wir am vergangenen Freitag hier schon als Thema. Und wir haben nochmal deutlich gemacht, dass wir für eine verhandelte Zwei-Staaten-Lösung uns einsetzen. Das habe ich auch dem Koalitionsvertrag der künftigen Bundesregierung entnommen, dass das weiterhin die Position Deutschlands ist. Und in diesem Falle müsste am Ende eines solchen Prozesses oder im Verlauf eines solchen Verhandlungsprozesses aus unserer Sicht eine Anerkennung stehen.
Vielen Dank.
Herr Jessen.
Nochmal zum Thema militärische Notwendigkeit könne einen Angriff auch auf zivile Objekte rechtfertigen. hat die IDF hat bislang lediglich abstrakt behauptet, unterhalb des Krankenhauses habe es Hamas-Befehlsstruktur gegeben. Hat die Bundesregierung irgendeinen Beleg dafür, dass dieser Vorwurf nachvollziehbar belegt ist?
Herr Jessen, die Bundesregierung hat weder einen Beleg dafür, dass das stimmt, als auch einen Beleg dafür, dass es nicht stimmt. Wir sind in einem Kriegsgebiet, trägt sich das alles zu und darauf sind wir angewiesen auf die Informationen, die uns aus diesem Kriegsgebiet zur Verfügung gestellt werden. In der Vergangenheit hat es immer wieder, auch in ziviler Infrastruktur, das wissen Sie, militärische Infrastruktur der Hamas gegeben. Aber will ich jetzt nicht irgendwie in den Gleichschluss oder den Schluss, die Schlussfolgerung ziehen, dass es in diesem Falle auch so ist, aber dass es generell ausgeschlossen werden kann, dass es in diesem Fall so gewesen sein mag, das kann ich zu diesem Zeitpunkt eben auch nicht tun. Grundsätzlich ist es so, dass es bei ziviler Infrastruktur einen besonderen Schutz gibt und diesen Schutz gilt es zu gewährleisten. Und wenn in einem solchen Konflikt, in dem Fall die israelische Armee dazu zu der Entscheidung kommt, dort trotzdem anzugreifen, muss sie das sehr gut rechtfertigen.
Und eben darauf zielt meine Frage ab. Sie haben ja die besondere Notwendigkeit eines Nachweises im Grunde nochmal betont. Fordert die Bundesregierung von der israelischen Regierung nachvollziehbare Belege dafür, dass sich unter diesem Krankenhaus Hamas-Befehlsstrukturen befanden? Oder bleibt es bei dem, was jetzt der Eindruck zu sein scheint, dass sie sagt, ja, Kriegsgebiet, wir wissen es auch nicht so genau. Warum ist es nicht naheliegend zu sagen, wir fordern von der israelischen Regierung nachvollziehbare Belege für diese Begründung?
Die Bundesaußenministerin hat die Forderung der Bundesregierung gestern formuliert.
Ich sehe keine weiteren Fragen zu Gaza, zur Westbank oder zum Nahen Osten. Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann geht es weiter mit UNIPA. Das war Herr Rinke.
Bitte schön. Genau. Eine Frage, die sich ans Wirtschaftsministerium richtet. Es gibt einen Bericht in der Financial Times, dass Fortum, das finnische Unternehmen, daran interessiert sei, wieder Anteile von der Bundesregierung an UNIPA zu übernehmen. Und ich hätte ganz gerne gewusst, ob Sie das bestätigen können, ob das Unternehmen oder die finnische Regierung auf Sie zugekommen sind.
Hier würde ich an die Kollegen des BMF abgeben, da die hier zuständig sind.
Okay. Genau, aber da wird es Sie wahrscheinlich nicht überraschen, dass wir zu diesen kapitalmarktrelevanten Themen uns nicht äußern.
Können Sie denn zumindest sagen, ob Sie von der finnischen Regierung angesprochen wurden auf das Thema?
Wir können uns generell nicht äußern, in welchem Wege und Zuge die Anteile von UNIPA zu veräußern sind, ist ja bekannt. Weitere Details kann ich dazu nicht nennen.
Gibt es weitere Versuche dazu? Zu UNIPA, Herr Jessen?
Bitte schön. Zu Kapitalmarkt Commerzbank wäre benachbart, aber ich stelle gerne
zurück. Das finde ich jetzt aber eine sehr weit gezogene Klammer, aber ich schreibe Sie gerne auf die Liste.
Danke.
Dann habe ich das Thema Palantir mit der Kollegin.
Genau, ich würde gerne vom BMI wissen, wie man dazu steht, dass die US-Software mit der Polizei recherchieren kann, eingeführt werden soll. Einige Bundesländer haben sich ja dafür ausgesprochen, andere dagegen. Vielleicht können Sie erstmal eine generelle Einschätzung geben dazu, welche Folgen das hätte, und dann habe ich noch eine Nachfrage.
Also vielleicht mal vorneweg, die Länder, also Polizeiarbeit ist Ländersache, das wissen Sie alle, und die Länder entscheiden in eigener Zuständigkeit und auch in eigener Verantwortung über ihre Angelegenheiten und die Angelegenheiten ihrer Landespolizei, und somit entscheiden die Länder auch eigenständig über den Einsatz von Softwarelösungen. Für uns als BMI ist der Aspekt der digitalen Souveränität grundsätzlich sehr wichtig und erstrebenswert. Und wir prüfen im Rahmen des Programms P20 permanent alternative Wege und Vorgehensweisen. So stehen wir im regelmäßigen fachlichen Austausch mit Anbietern von für das Programm P20 interessanten Softwarelösungen. Und in diesem Rahmen des Programms, also für die, die das nicht kennen, werden eben Softwarelösungen für die deutschen Polizeien gesucht, gefunden, entwickelt.
Aber welche Folgen hätte es denn, wenn einige Bundesländer es einführen und andere wiederum nicht? Also sind dann die Daten der anderen Länder und vom Bund geschützt, wenn die sich dagegen entscheiden sollten?
Es gibt ja keinen Verbund. Und wenn eine Landespolizei, also es gibt Verbundsysteme, aber wenn eine Landespolizei entscheidet, eine bestimmte Software für ihre eigenen Daten zu nutzen, dann kann sie das tun. Und dann hat das erstmal keinen Einfluss auf die anderen Daten oder die Daten der anderen Länder.
Gibt es weitere Fragen dazu, Herr Jung?
Frau Kock, gibt es nicht übergeordnete Bundessicherheitsinteressen, die quasi die Entscheidung der Bundesländer überlagern, gerade wenn es jetzt im Hinblick auf Palantir und den Besitzer Peter Thiel, das sind ja interessante Verbindungen zu den Faschisten in Amerika. Ich meine, er ist ein bekannter Freund von J.D. Vance, bekannter Feind der Demokratie, dass man diesem Menschen, diesen Mächtigen in Amerika quasi Zugang, natürlich durch Hintertüren, in diese Software genehmigt.
Ich kann mich da nur wiederholen. Also es gibt ein übergeordnetes Interesse und das habe ich ja gerade ausgeführt. Was für uns wichtig ist, ist auf jeden Fall der Aspekt der digitalen Souveränität. Und das bedeutet Unabhängigkeit von bestimmten Systemen. Aber welche Software die Länder im Einzelnen einsetzen, ist ihnen selbst überlassen. Also wir haben da keine Weisungsbefugnis oder Kompetenz in dem Sinne.
Ja, aber wenn eine Software einem amerikanischen Hersteller gehört, dann kann der amerikanische Hersteller per se, so funktioniert Software, darauf zugreifen.
Herr Jung, die Kollegin Kock hat ja gerade darauf hingewiesen, dass das Entscheidungen der einzelnen Bundesländer sind und an die werden sich auch diese Fragen, die Sie ja berechtigterweise stellen, auch stellen und dann müssten Sie dort vielleicht auch nach den Antworten nachfragen und generell, glaube ich, ist es so, dass es immer eine Güterabwägung vorgenommen werden muss und vorgenommen wird und dann müssen sich die einzelnen Länder, die sich dafür dann entschieden haben, diese Abwägung Ihnen transparent darlegen.
Ich glaube, wir können das Thema auch jetzt verlassen. Und dann wurde mir aber noch genannt Überwachungsgesamtrechnung. Wer hatte das gefragt? Herr Wurzel.
Ja, danke. Die scheidende Bundesregierung hatte sich vergangenes Jahr, wenn ich es richtig sehe, vorgenommen, einen Zitat Startschuss für die unabhängige wissenschaftliche Untersuchung der Sicherheitsgesetze, Zitat Ende, zu geben. Unter dem Stichwort Überwachungsgesamtrechnung, da ist das BMI und das BMJ damals in der Spur gewesen. Frage an diese beiden Häuser, wird das noch passieren, dass diese Rechnung vorgelegt wird?
Also das Max-Planck-Institut hat dem BMJ und dem BMI die finale Version des Forschungsberichts vorgelegt. Die Ministerien werten gegenwärtig die finale Version aus und im Anschluss ist auch ganz zeitnah eine Veröffentlichung geplant. Der konkrete Termin steht aber noch nicht fest.
Zeitnah heißt, wird das noch in dieser Regierungskonstellation passieren?
Kann ich Ihnen derzeit nicht sagen.
Gibt es weitere Fragen zu dem Thema? Dann habe ich noch den Tanker auf meiner Liste, der Herrn Rinke.
Ja, es geht zu dem, ich hätte ganz gerne den Stand bei dem russischen Ölfrachter Eventin erfragt. Bin ich ganz sicher, an wen sich das eigentlich richtet.
Stellen Sie doch mal Ihre Frage.
Finanzministerium. Ja, ich hätte ganz gerne gewusst, was der letzte Stand ist. Also es gab die Beschlagnahmung. Kann der Tanker jetzt verkauft werden? Gibt es da irgendwelche Neuigkeiten, die Sie uns sagen können?
Genau, ich kann bestätigen, dass das Schiff und die Ladung durch den Zoll sichergestellt und anschließend eingezogen wurden. Mit der Einziehung werden dann auch die rechtlichen Voraussetzungen für eine Verwertung des Schiffs und der Ladung geschaffen. Jetzt muss ich hier einmal springen. Genau, gegen die Sicherstellung und Einziehung von Schiff und Ladung wurden mittlerweile Rechtsmittel im einstweiligen Rechtsschutz beim zuständigen Bericht eingelegt und bis zur gerichtlichen Entscheidung um Einrechtsschutz sind weitere Vollzugsmaßnahmen deswegen zu unterbleiben.
Können Sie uns sagen, bis wann diese gerichtliche Einspruchsfrist geht? Also gibt es da ein Datum für ein Urteil?
Das habe ich nicht vorliegen. Ich weiß auch nicht, ob ich es nachliefern kann, ob wir das nennen können oder ob wir jetzt die rechtlichen Verfahren laufen. Wir da erstmal nicht kommentieren können.
Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
Wenn es dazu keine weiteren Fragen gibt, was mir so aussieht, gibt es noch eine Information zu Afghanistan. Herr Dr. Kuck.
Genau, die Kollegen haben mich versorgt zu Ihrer Frage, Herr Jung, von vorhin. Die Personen, die aus Afghanistan über die entsprechenden Programme eingereist sind, erhalten hier je nach persönlicher Situation, das wird im Einzelfall geprüft, einen Aufenthaltstitel für zunächst 3 Jahre. Ob diese Aufenthaltstitel zurückgenommen werden können oder verlängert werden, richtet sich dann jeweils nach dem geltenden Recht. Und entsprechende Entscheidungen sind, wie im Rechtsstaat üblich, vor den Verwaltungsgerichten überprüfbar.
Möchte dazu noch mal jemand nachfragen? Herr Jung?
Aber die Menschen haben dann 3 Jahre erstmal Sicherheit. Die können jetzt nicht von einer Union geführten Bundesregierung aus irgendwelchen Gründen wieder abgeschoben werden.
Ich habe ja gerade auch gesagt, ob diese Aufenthaltstitel zurückgenommen werden können, richtet sich nach dem geltenden Recht.
Das kann man ja ändern.
Dann kommen wir zum Thema Commerzbank und Herr Jessen hat das Wort.
Ja, ich vermute das Finanzministerium als Adressaten. Das Bundeskartellamt hat die Übernahme von bis zu 29,99% Anteilen an der Commerzbank durch die italienische UniCredit gebilligt. Damit würde der Bund als bislang größter Einzelaktionär abgelöst. Begrüßt der Bund diese Diversifizierung und Machtverschiebung? Ist es Ihnen wurscht oder wie ist die Haltung?
Wir haben die Entscheidung des Bundeskartellamts zur Kenntnis genommen. In der Sache bleibt die Position der Bundesregierung unverändert. Ich glaube, meine Kollegin Frau Ernaux hatte das vor kurzem hier auch noch mal deutlich gemacht an dieser Stelle.
Könnten Sie die Sache dann, ich habe das nicht präsent, vielleicht noch mal kurz zusammenfassen?
Klar, gerne. Die Bundesregierung unterstützt die auf Eigenständigkeit gerichtete Strategie der Commerzbank und die im Februar bekannt gegebenen ambitionierten finanziellen Ziele der Commerzbank. Und die Bundesregierung hat wiederholt deutlich gemacht, dass sie ein unabgestimmtes und unfreundliches Vorgehen ablehnt und feindliche Übernahmen im Bankensektor nicht angemessen sind, insbesondere wenn es um systemrelevante Banken geht.
Wenn ich darauf dann nachfragen darf.
Also wenn Sie das Protokoll jetzt nicht lesen wollen und dann noch eine dritte Frage
doch,
stellen.
Doch. Die Nachfrage bezieht sich dann darauf, ist das, was jetzt das Kartellamt genehmigt hat, vor dem Hintergrund dessen, was Sie eben sagten, ist das eine feindliche oder wären das Elemente einer feindlichen Übernahme?
Ich kann die Entscheidung des Bundeskartellamts von hier aus nicht bewerten und kommentieren. Die Position der Bundesregierung habe ich eben dargestellt.
Gut, noch weitere Fragen zur Commerzbank? Dann hat Herr Würzel noch ein anderes Thema.
Ja, danke. Die FAZ berichtet heute über ein Dokument, das in China tätige deutsche Unternehmen aufgesetzt haben sollen. Da geht es um DAX-Konzerne, um Mittelständler, die von Deutschland eine mildere, in meinen eigenen Worten, China-Wirtschaftspolitik fordern. Frage ans Wirtschaftsministerium und vielleicht auch an den Hebelstreit. Liegt Ihnen dieses Dokument vor?
Ich kenne das Dokument nicht.
Ja, auch ich kann hier tatsächlich nichts zu sagen, weil mir das Dokument nicht bekannt ist.
Dennoch die Nachfrage, angesichts der zollpolitischen Herausforderungen aus den USA, wäre es angebracht, Ihrer Ansicht nach, eine etwas weniger konfrontative China-Wirtschaftspolitik zu betreiben?
Grundsätzlich obliegt das einer neuen künftigen Bundesregierung. Von daher kann ich an dieser Stelle hier nicht vorweggreifen.
Danke. Gibt es weitere Fragen zu diesem oder zu anderen Themen? Das sieht mir nicht so aus. Dann danke ich allen herzlich für Ihr Kommen und schließe die Pressekonferenz.